dass du halt an einem Abend könnten es schon fast locker eine Flasche Wodka gewesen sein, wenn ich mich halt richtig betrunken habe und dann irgendwie auch schon angefangen habe zu kotzen und auch ohnmächtig wurde. Ich war einmal im Krankenhaus deswegen, das war halt auch mit 13. Da habe ich halt so viel getrunken, dass ich halt gar nichts mehr mitbekam und ohnmächtig wurde. Und die mussten mich halt auspumpen.
Patrick ist 17, ist groß, hager und sportlich gekleidet. Aufgewachsen ist er in Soest. Mit 9 Jahren trank er zum ersten Mal Alkohol.
Mit Freunden in der Grundschule haben wir uns mal auch Spaß, 2, 3 Bier getrunken. Ja, dann hat sich das mal gesteigert, so einmal am Wochenende und später dann halt fast jeden Tag. Irgendwann mal hat man gar keine Kontrolle mehr darüber und verliert alles.
Am Anfang trank Patrick aus Spaß, Neugier und um dazuzugehören. Irgendwann wurde der Alkohol für ihn zum Trostspender.
Am Anfang waren das etwas größere Probleme, so wie Schule, mit Eltern irgendwie Streit gehabt oder halt so solche Sachen. Und dann irgendwann mal hat sich das so entwickelt, dass ich halt entweder aus Frust getrunken habe oder halt, weil ich das irgendwie bräuchte, weil ich in manchen Situationen nicht klarkam und deswegen mich irgendwie mit Alkohol geballert habe.
Seit September ist Patrick in Deutschlands größter Kinder- und Jugendpsychiatrie, der LVR-Klinik in Viersen. Dort macht er jetzt eine Therapie. Zwar landen nicht alle Jugendlichen, die Alkoholexzesse ausleben, automatisch in der Psychiatrie. Dennoch findet der Suchtforscher Karl Mann vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim die Situation alarmierend. 2008 wurden rund 25.700 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren stationär in einer Klinik behandelt. Das sind 11% mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2000 stieg die Zahl der Behandlungen wegen Alkoholmissbrauchs bei Kindern und Jugendlichen sogar um 170%. Die Jugendlichen würden immer früher zur Flasche greifen und das Komasaufen, das Trinken bis zur Bewusstlosigkeit, habe deutlich zugenommen, sagt der Suchtforscher.
Das hat deutlich zugenommen, also das hat in den letzten 10, 15 Jahren im Prinzip sich verdoppelt, was wirklich sehr gefährlich ist. Und das hat wahrscheinlich ein bisschen damit zu tun, dass vor 10, 15 Jahren andere Suchtstoffe im Vordergrund standen, um sozusagen die eigenen Grenzen auszutesten und so weiter. Das war damals überwiegend Ecstasy, zum Teil auch Cannabis. Und beides ist deutlich rückläufig und durch Alkohol ersetzt worden, weil Alkohol einfach in der jetzigen Jugendkultur hip ist.
Im europäischen Vergleich gehören die deutschen Jugendlichen nach englischen Heranwachsenden zu den Spitzenreitern beim Alkoholtrinken. In Skandinavien ist der Alkohol für Jugendliche zu teuer und in Südeuropa gehört zwar Wein zum Essen oft dazu, aber der Umgang mit Alkohol ist maßvoll. In Deutschland scheint das Trinken unter Jugendlichen eine Art Modeerscheinung zu sein.
Das eine ist, dass ja jede Generation, also Generation jetzt in einem Zeitraum von 3, 4, 5, 6, 7 Jahren, sich so ihre eigenen Moden aussucht. Dafür ist der Alkoholkonsum am Wochenende, Freitagabend, Samstagabend, wenn Sie in den Bahnhof gehen oder auf S-Bahn-Stationen beispielsweise, dann finden Sie am nächsten Morgen die Überreste dieser Flaschen oder auch das Erbrochene und so weiter. Das alles gab es in dem Maß vor 10 Jahren nicht. Also das hat sich quasi als ein Teil der momentanen Jugendkultur etabliert. Der Versuch, Rauscherlebnisse mal bei sich selbst mitzukriegen, der hat sich jetzt stark auf den Alkohol verlagert.
Auch Patrick trank, weil es in war.
Für Jugendliche, sage ich mal, von 13 bis 16, die trinken auf jeden Fall so, weil es irgendwie auch für die cool ist. Das gehört irgendwie für die zum Erwachsenwerden dazu, glaube ich. So war das für mich.
Nicht nur für Patrick, das sogenannte Komatrinken gibt es in allen sozialen Milieus.
Es ist tatsächlich so, dass es durch sämtliche Kreise durchgeht. Also es ist kein Phänomen in den sogenannten unteren sozialen Schichten oder bei Lehrlingen. Das gilt genauso für Kinder und Jugendliche, die ins Gymnasium gehen und die aus anderen sozialen Schichten kommen. Also es geht quer durch sämtliche Schichten hindurch. Wie im Erwachsenenalter übrigens auch.
Zwar trinken Jungen immer noch am meisten Alkohol, aber die Mädchen haben aufgeholt. Vor 15 Jahren war es undenkbar, dass sie so exzessiv mitgetrunken haben. Es war eine Jungendomäne. Heute wollen auch die Mädchen zeigen, dass sie mithalten können.
Wobei allerdings so im Alter von 15 Jahren die Mädchen die Jungs zum Teil überholen, was aber an anderen Dingen liegt. dass diese Akzeleration, ein 15-jähriges Mädchen geht schon mit 18-jährigen Jungs aus und nicht mit Gleichaltrigen. Also die sind einfach weiterentwickelt in ihrer sozialen Entwicklung, auch in ihrer biologischen Entwicklung. Die sind reifer im Grunde genommen schon und von daher nehmen sie auch schon eher eine erwachsenere Rolle ein als die 15-jährigen Jungs.
Mädchen neigen dabei besonders zu süßen Mixgetränken, weil sie dann den Alkohol nicht schmecken. Die Industrie reagierte darauf vor ein paar Jahren mit sogenannten Alkopops.
Das spielt in der Tat eine große Rolle, speziell für Mädchen auch. Also die Alkoholindustrie hat schon vor Jahren erkannt, dass jetzt im Erwachsenenbereich zunächst einmal der Markt bei den Männern gesättigt ist, aber bei den Frauen noch ein erhebliches Potenzial liegt. Und da spielen diese Mixgetränke eine große Rolle, weil das natürlich süß ist, weil das gar nicht nach Alkohol schmeckt.
Um den exzessiven Alkoholkonsum von Jugendlichen einzudämmen, fordert Karl Mann eine Erhöhung der Alkoholsteuer.
In Deutschland ist es ja so, dass wir in Europa im Vergleich im Prinzip die allerniedrigsten Alkoholsteuern überhaupt haben. Das heißt, jeder Jugendliche kann sich das ohne irgendein Problem leisten. Wenn wir den Preis verdoppeln würden, dann würde der, das ist durchgerechnet worden von Gesundheitsökonomen, dann würden wir den Konsum und diese Schwierigkeiten und Komplikationen, die damit zusammenhängen, auf wahrscheinlich 10-20% des jetzigen Maßes reduzieren.
Das Trinkverhalten über den Preis zu steuern, ist für Mann die effektivste Maßnahme.
Und wenn das zum Beispiel 1, 2 oder 3 Jahre das Einstiegsalter nach oben verlagert werden würde, beispielsweise über die Regulierung des Preises, dann hätten wir deutlich weniger, die später abhängig werden und deutlich weniger, die insgesamt Probleme vom Alkoholgenuss her bekommen. Wir haben in Deutschland ein Beispiel dazu erlebt, bei dieser Sondersteuer für Alkoholpops, die so Anfang 2002, 2003 etwa eingeführt wurde. Damals ist ja dieser Anstieg der Alkoholpops deutlich registriert worden. Viele Jugendliche haben das getrunken. Und mit dieser fast Verdopplung des Preises ist dieser Markt fast völlig zusammengebrochen und ist auch nicht, jedenfalls nicht im vollen Umfang, durch andere Alkoholiker ersetzt worden.
Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mechthild Dickmanns, hält von einer Erhöhung der Alkoholsteuer nichts.
Steuererhöhungen gehören nicht zum Konzept der derzeitigen Bundesregierung. Und ich glaube auch, dass die Maßnahmen, die wir treffen, gezielt die Gruppen treffen sollen, die zur Risikogruppe gehören. Also mit Steuererhöhungen treffen sie alle. Und das ist ja in Zeiten, wo auch jeder den Cent umdrehen muss, empfinde ich das schon als ungerecht.
Die Politik steht dem Problem etwas hilflos gegenüber. Zwar verabschiedete der Bundesrat 2007 das Null-Promille-Gesetz für Fahranfänger, darüber hinaus gab es aber bis jetzt keine Gesetzesvorhaben. Immer wieder einmal taucht ein Nachtverkaufsverbot an Tankstellen in der Diskussion auf. Einzelne Städte haben versucht, das Problem lokal zu lösen. Die Vorgängerin von Mechthild Dickmanns, Sabine Betzing, forderte, die Alkoholwerbung genauer zu kontrollieren, und Mechthild Dickmanns wünscht sich stärkere Kontrollen für Jugendliche unter 25 Jahren.
Ich glaube, zum einen ist es ganz wichtig, dass wir den Jugendschutz konsequent einhalten. Das heißt, es muss meines Erachtens eine ständige Ausweiskontrolle geben bei Jugendlichen und Kindern, die Alkohol kaufen wollen. Viele wissen auch gar nicht, dass das Jugendschutzgesetz auch nicht nur den Verkauf, sondern dass auch Kinder und Jugendliche in der Öffentlichkeit keinen Alkohol trinken dürfen.
Patrick dagegen glaubt nicht, dass Ausweiskontrollen ihn vom Trinken abgehalten hätten.
Ganz ehrlich, glaube ich nicht, dass das irgendwie helfen sollte, die Jugendlichen irgendwie davon abzuhalten, Alkohol zu kriegen. Weil es gibt sowieso genügend Leute, die sich irgendwie so aussehen, als ob die 18 wären. Oder die klauen sich das ganz einfach bei irgendwelchen Leuten oder im Laden.
Jährlich sterben in Deutschland 42.000 Menschen an alkoholbedingten Krankheiten. Jugendlichen schadet der Alkohol besonders.
Weil gerade in der Zeit das Gehirn noch in einem Reifungsprozess ist und der Alkohol, der dann auf dieses unreife Gehirn trifft, noch stärkere Schäden anrichtet als vorher. Außerdem muss man auch die sozialen Begleitumstände dann schon auch mitbedenken. Wenn Jugendliche doch in einer gewissen Regelmäßigkeit trinken oder betrunken sind, dann fehlen sie öfter auch in der Schule. Sie haben Schwierigkeiten in ihrer Entwicklung. Es fehlen sozusagen Schritte im sozialen Lernen. die wegen des Alkoholtrinkens dann nicht gemacht werden können. Insofern ist es sowohl auf der sozialen, persönlichen, wie auch auf der, wenn man so will, biologischen Ebene wirklich etwas, was uns zu denken geben muss.
Auch Patrick ist nur noch selten in die Schule gegangen.
Vielleicht ein, zwei Mal in 3 Monaten. Habe halt eigentlich gar nichts mehr auf die Reihe bekommen. Ich habe mich um meine Schule nicht mehr gekümmert. Ich habe nicht viel gegessen. Mit meinen Eltern habe ich mich nur gestritten.
Seine Aggressionen wurden durch den Alkohol immer stärker.
Ich habe die einfach irgendwo an irgendwelchen Menschen rausgelassen. Sei es auf der Straße, sei es auch zu Hause, an meinen Geschwistern oder halt auch irgendwie in der Schule. Wurde ich auch öfters aggressiv gegenüber meinen Lehrern, auch meinen Mitschülern.
Die Therapie für alkoholkranke Kinder und Jugendliche in der LVR-Klinik Viersen dauert in der Regel ein halbes Jahr. Die Abbrecherquote ist niedrig, weil die Patienten vorher sehr genau ausgesucht werden. Einmal pro Woche haben die Jugendlichen hier therapeutische Einzelgespräche und mehrmals täglich finden Gruppentherapien statt. Dazu gehören Motivationsgruppen oder Beschäftigungstherapien wie Sport treiben, Musik machen oder an Holzstücken werkeln.
Wenn man hier neu ankommt, dann muss man halt so einen Notfallkoffer fertig machen. Ein Notfallkoffer besteht daraus, ist so eine Holzkiste und da kommen halt Sachen rein, die einen Suchtdruck oder halt Abbruchgedanken hochkommen, halt einen helfen. Und wir können irgendwie auch auf Bretter mit einem Lötkolben irgendwie welche Sachen reinbrennen oder halt irgendwie selbst irgendwas ausdenken, was man machen könnte. Bretter anmalen und irgendwie daraus irgendwas machen.
Die Klinik liegt in einem Waldstück. Patricks Station befindet sich im 5. Stock eines 6-stöckigen weißen Hochhauses mit Blick ins Grüne. Der Flur ist in warmen Farben gestrichen und wirkt einladend. Bis zu 15 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren leben hier. Mädchen und Jungen zu gleichen Teilen. Die Station besteht aus 10 Zimmern, die sich die Patienten teilen. Einer Küche, einem Speise-, Besprechungs-, Billard- und Fernsehraum. Am liebsten ist Patrick im Fitnessraum.
Hier gehen die Leute öfters rein, auch zum Ausbauen, wenn die irgendwie auch Stress haben oder irgendwie aggressiv sind.
Das Tagesprogramm der Patienten ist straff organisiert. Um 6:30 stehen sie auf. An manchen Tagen wird dann direkt gejoggt. Um 8 Uhr beginnt die Schule. Danach gibt es Mittagessen und eine Austauschrunde über die Gruppenstimmung. Anschließend ruhen sich die Patienten eine Stunde auf ihren Zimmern aus. Von 4 bis 6 Uhr haben die Jugendlichen dann Freizeit. Um 6 Uhr essen sie zu Abend und danach putzen sie gemeinsam. Abends schauen die meisten fern. Die Jugendlichen sollen durch dieses Programm lernen, wieder ein normales Leben zu führen, wie der leitende Oberarzt Udo Leitner, der gerade die Station betritt, erklärt.
Ein wichtiger Baustein ist einfach tagesstrukturierende Maßnahmen, also den Jugendlichen einfach auch mal wieder eine Art von normaler Tagesstruktur zu geben, mit rechtzeitig aufstehen, sich zu säubern, also grundlegende Hygienesachen wahrzunehmen, dann mal auch mal Sport zu treiben, zusammen zu frühstücken, in die Schule zu gehen, Hausaufgaben zu machen, an Gruppen teilzunehmen, pünktlich zu sein, einfach mal eine Tagesstruktur wieder zu erleben.
Grundsätzlich kann jeder Jugendliche alkoholabhängig werden. Patrick ist einer von 160.000 alkoholkranken Jugendlichen in Deutschland. Besonders gefährdet sind Heranwachsende ohne feste Strukturen im Elternhaus.
Dass es ja schwierige familiäre Situationen gibt, das ist oft eine Trennungssituation der Eltern in einer schwierigen Phase für die Kinder und auch meistens verlaufen die Trennungen dann ja nicht einfach, das heißt, die Eltern trennen sich nicht gütlich. Oft kommt auch dazu, dass dann noch wechselnde Lebenspartner mit unterschiedlichen Erziehungsstilen kommen. Sicherlich ist ein insgesamt niedriger sozioökonomischer Status auch ein Risikofaktor. Schulische Schwierigkeiten berichten die Jugendlichen häufig.
Besonders hoch ist das Risiko aber auch für Kinder von Alkoholikern.
Es gibt natürlich schon eine familiäre Häufung, ohne dass es jetzt ein Alkoholgen gibt. Also es gibt schon auch da eine Häufung, sage ich mal, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber letztendlich ist es natürlich auch Lernen am Modell. Also es ist auch ein Risikofaktor. Also abhängige Elternteile stellen sicherlich auch einen Risikofaktor in dem Gesamtgeschehen dar. Selbst wenn die Jugendlichen das meist als sehr negativ erlebt haben, wenn ihre Eltern trinken. Ja, aber das haben wir nicht selten, dass Jugendliche dann genau die Verhaltensweisen auch erstmal an den Tag legen, die sie eigentlich bei ihren Eltern kritisieren oder nicht so gut finden.
Patrick ist es ähnlich ergangen. Sein Vater ist Alkoholiker.
Ich selber denke, das hat vielen so mit meiner Vergangenheit zu tun, auch mit meinen Eltern. Weil mein Vater, der ist auch Alkoholiker und da habe ich halt viel Erfahrung mit so halt Alkohol. Habe auch gesehen, wie mein Vater getrunken hat. Und irgendwie auch halt aus Neugier, weil ich wusste auch, ja, da wird man irgendwie benebelt oder irgendwie halt, ja, und halt irgendwie auch ein Stück weit, um irgendwie dazu zu gehören bei den anderen Leuten. Ich habe gesehen, die Älteren trinken auch, meine Freundin trinken auch und dann wollte ich das auch machen.
Besonders gefährlich wird der Alkohol, wenn er eine Funktion bekommt und angenehme Gefühle auslöst. Wenn ein Außenseiter zum Beispiel erlebt, dass er unter Alkohol gut gelaunt ist und dann bei anderen gut ankommt oder durchsetzungsstärker wird.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite wäre für mich dann aber auch, dass, und das ist viel bedrohlicher, dass eben negative Gefühle mit dem Konsum weggemacht werden. Weil das relativ einfach funktioniert, also dieser Weg ist relativ kurz, ist dann auch in der Clique relativ verbreitet. Also das heißt, man hat dann auch noch eben ja, eine Clique, wo man sich aufgehoben fühlt und eben nicht vielleicht das belastete Elternhaus oder die belastete schulische Situation und muss sich diesem Problem nicht stellen. Und meistens verstärkt aber der Konsum von den Substanzen dann die bestehenden Probleme in Schule, Elternhaus oder sonst wo noch weiter, weil es einfach ein Teufelskreis ist und damit auch die Lösung der Probleme verhindert wird, nicht aktiv angegangen wird und die Situation irgendwann ja, dann eskaliert.
Nicht nur die Probleme verstärken sich, die Jugendlichen bleiben auch in ihrer Entwicklung stehen.
Weil sie sich gerade in diesen entscheidenden Phasen, ja, wo Emotionen aufkommen, die dann auch verarbeitet werden müssen, und zwar mit wachem Verstand, sich dieser Situation berauben, indem sie oft einfach dicht und breit sind. Und dann auch ganz wichtige Entwicklungsschritte in der Phase einfach nicht stattfinden. Und wir dann Jugendliche erleben, die zwar körperlich voll entwickelt sind, kräftig, die aber emotional dann oft deutlich entwicklungsverzögert sind und da ja, 2, 3, 4 Jahre zurückhängen. Und das erstmal dann auch wieder nachholen müssen, was wir dann auch versuchen in der Behandlung zu bewerkstelligen. Also wie gehe ich mit meinen Emotionen um, wie gestalte ich Sozialkontakte, was sind Anforderungen an einen 16-, 17-, 18-jährigen jungen Mann, junge Frau? Was sollen die eigentlich können?
Um während der Therapie ganz vom Alkohol loszukommen, muss man selbst davon überzeugt sein.
Man muss einfach von selber kommen und sagen, ich möchte das jetzt nicht mehr, weil macht mich nur noch kaputt, ich kriege gar nichts auf die Reihe. Und man muss einfach sagen, einen Schlussstrich ziehen und sagen, so geht das nicht weiter. Und sich vor Augen halten, was man alles falsch macht und was man nicht hat, was die anderen Leute in seinem Alter haben und ja, nicht hinbekommt.
Damit die Jugendlichen nicht rückfällig werden, wechseln viele nach dem Klinikaufenthalt ihr Umfeld und kommen in Einrichtungen, die ihnen helfen, ihren Schulabschluss nachzumachen oder einen Ausbildungsplatz zu finden. Das sind schützende Faktoren, die dazu beitragen können, dass die Jugendlichen trocken bleiben. Patrick wird im Juni entlassen und möchte in Hamm eine Fliesenlegerausbildung machen.
Ich will auf jeden Fall einen Schulabschluss haben, weil ich bin 17 Jahre und habe immer noch keinen Schulabschluss. Schon auf jeden Fall krass. Und dann auf jeden Fall irgendwie eine Ausbildung suchen und die dann auch fertig machen und nicht irgendwie abbrechen und wieder reinstürzen und halt weiter drogenfrei zu leben.